Kennt ihr das? Man hat morgens oder wann auch immer das eure Gepflogenheit ist, stille Zeit. Man hat die Losung gelesen, ein anderes Bibelwort. Man hat gebetet, je nach Zeit, kürzer oder länger, intensiver oder oberflächlicher. Dank hat man versucht einzubauen, vor allem aber Fürbitte. Und dann geht der Tag los und kaum, dass man Amen gesagt hat, einmal durchgeatmet, hat einen der Alltag wieder im Griff. Störfeuer, hier Ablenkung, da. Warum sollte das in einem Gottesdienst anders sein? Wir wollen uns konzentrieren auf sein Wort, auf die Gemeinschaft unter seinem Wort mit der Schwester, dem Bruder. Dann zischt es hier, ein Programmpunkt wird da verwechselt, man verspricht sich, der Pastor versucht zu retten, was zu retten ist. Sind wir da? Sind wir ganz bei und vor Gott? Oder lassen wir den anderen das Feld, damit das Störfeuer siegt? Nein, das tun wir nicht. Wir sind ganz da und hören auf Gottes Wort. Es war ein Fest der Juden. So beginnt gleich unser Predigttext, den ich uns noch vorlesen werde. Ein Fest. Wenn Juden feiern, Heinz, ne, dann erinnern sie sich vor allem. Sie denken an die großen Taten Gottes, zum Beispiel an den Sabbat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Dann die Feste im sogenannten Jahreskreis. Sie erinnern sich an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei, an die Bewahrung des Volkes in der Wüste, das Geschenk der Gebote Gottes am Sinai oder Horeb als Zeichen alles für den Bund Gottes mit seinem Volk. Und es ist so, als würde, so zumindest in dieser Kultur, wir kennen das weniger, manchmal ein bisschen Weihnachten, manchmal ein bisschen auch an Ostern, es ist so, als würde die Geschichte in diesem Fest Gegenwart. Egal wie lange das Ursprungsereignis her ist. Die Zuwendung Gottes wird, wenn wir nur sensibel genug sind und uns eben durch solche Störfeuer nicht ablenken lassen, hautnah spürbar. Die Israeliten brauchen diese Vergewisserung, gerade in schlechten Zeiten, von denen sie im Laufe der Geschichte mehr hatten als gute. Sie sehnen sich danach. Sie freuen sich auch daran und sie feiern, ob sie viel haben oder weniger. Also, es war ein Fest der Juden. So beginnt auch der Predigttext für diesen Sonntag aus Johannes 5, 1 bis 16. Ich lese wie so oft aus der Hoffnung für alle. Überschrift: Der Kranke am Teich Bethesda. Es war ein Fest der Juden. Und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich, nicht weit vom Schaftor entfernt, der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor: Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an lauerten sie Jesus auf, weil er sogar am Sabbat Kranke heilte. Erstens, ungerechte Welt. Damals wie heute. Ungerechte Welt. Von überall her strömen sie zum Tempel in Jerusalem. Sie wollen ein Fest feiern, wie wir dann später eben hören, ein Passafest. Die Befreiung aus Ägypten, den Aufbruch in ein neues Leben wollen sie feiern. Doch am Weg dorthin, nebenan am Schaftor, Steinwurfweite vom Tempelgelände, das schreiende Elend. Lahme, Blinde, Ausgezehrte, so übersetzt Luther, Verkrüppelte, sagt man heute nicht mehr, Schwerstbehinderte, sagen wir. Nur damals gab es noch keinen Ausweis. Sie vegetieren vor sich hin am Teich, der im Volksmund Bethesda heißt. Haus der Gnade. Ironie? Tag für Tag liegen sie da auf ihren Matten, wohl mit dem Nötigsten versorgt, aber ohne Aussicht, dass sich etwas ändert. Ihre einzige Hoffnung ist das Wasser. Manchmal bewegt es sich, jenes geheimnisvolle Wasser, von dem man sagt, es habe heilsame Kräfte. Manchmal bewegt es sich, weil der Engel des Herrn dort hineinfährt, wie es eine jüdische Legende sagt. Steht nicht so in der Bibel übrigens. Oder, naja, wir sind ja fortschrittlich, naturwissenschaftlich, archäologisch gebildet, also kann man nachlesen, weil dort vielleicht eine unterirdische Quelle sprudelt oder sprudelte, man hat nämlich keine gefunden bis heute. Oder auch nur, weil Menschen für den Zustrom sorgen, so heißt es im Bibelatlas, weil das physikalisch gesehen, Thomas weiß das besser als ich, Gesetz der kommunizierenden Röhren durch diese antiken Rohrsysteme wäre auch eine Möglichkeit, warum sich das Wasser so unregelmäßig je nach Wasserstand, Regenfällen und nicht bewegte. Naja, scheint wohl nicht so wichtig zu sein, warum und wieso. Das Problem ist etwas anderes. Denn, wie auch immer, das, was Menschen Hoffnung macht, ist in Wirklichkeit ein unbarmherziges Treiben. Denn nur wer zuerst hineinsteigt, nachdem das Wasser sich warum auch immer bewegt hat, wird gesund. So sagt es diese Legende. Aber so erfahren wir es, Gott sei es geklagt, nur die wenigsten. Denn es gilt das Recht des Stärkeren, in diesem Fall des Schnelleren. Das soll Gottes Prinzip sein. Das ist jedenfalls die Erfahrung der Lahmen, Blinden und Ausgezehrten dort am Teich beim Schaftor, wie es hier lapidar heißt. Übrigens, Britta sei Dank, habe ich auch eine Information im Laufe dieser Woche bekommen über diesen Teich. Den gibt es schon lange, auch lange vor dieser Geschichte, aber jemand hat ihn sehr aufwendig saniert. Wisst ihr, wer das war? Pontius Pilatus. Danke für die Info. Pontius Pilatus, der römische Spitzenpolitiker in Jerusalem. Ob der wohl für sein soziales Engagement als Einstieg diesen Teich hat restaurieren lassen? Wollte er gut einsteigen, gelobt werden? Wer wird schlau aus diesem und anderen Politikern? Vielleicht sind sie ja sozial eingestellt. Pilatus ist für mich eine wunderbare Figur, über die uns so wenig verraten wird. Und wir sind immer hin und her am Zweifeln. Hat er was Gutes oder ist er doch wieder nur populistisch? Wir haben gut reden, wir sind keine Politiker. lassen wir es dabei. Der Teich ist jedenfalls saniert. 5 Säulenhallen, picobello, Wasser funktioniert, es bewegt sich ab und zu, hunderte von Kranken, der Schnellste gewinnt. Ich sagte, ungerechte Welt damals und heute. Ist das heute noch so? Welche Erfahrungen machen denn kranke, alte, schwache Menschen? Naja, zum Beispiel die, wer privat versichert ist, bekommt in der Regel, nicht immer, habe ich jetzt auch erfahren, aber in der Regel schneller einen Termin als ein Kassenpatient. Ist nicht immer so, es gibt manche Ärzte, Chapeau, die gucken erst als Zweites da drauf. Aber ist noch ein Problem. Zweitens, wer optimal behandelt werden will, so oder so, habe ich auch gerade erlebt, zahlt drauf, wenn er es denn kann. Und drittens, eine zusätzliche Altersvorsorge und Pflegeversicherung können sich meist auch nur gut Betuchte leisten. Die Politik das in den Griff kriegt, ich bin mal gespannt. Demografischer Faktor. Ich bin immer neidisch, wenn ich nach Norwegen schaue oder Dänemark. Die scheinen das hinzukriegen. Und dann guckt man hinter die Kulisse und merkt, hat auch seinen Preis. Land wird dicht gemacht. Teich Bethesda überall. Oder als letztes Beispiel nur zur Veranschaulichung, wer in der Not eine Familie oder Freunde hat, ist besser dran als der Einsame, der keinen hat, der ihm helfen könnte. Es gilt das Recht des Stärkeren oder damals konkret des Schnelleren. Es war dort aber ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Das war damals, mathematisch völlig unkorrekt ausgedrückt, trotzdem, das war damals mehr als heute. Weil damals war die Lebenserwartung wesentlich niedriger. Heute hat einer, wenn er Glück hat, erst das halbe Leben hinter sich. Aber damals? Unvorstellbar. Und das ist ja nur ein Schicksal unter vielen, die da liegen und darauf warten, dass das Wasser sich bewegt. Aber dieser eine kommt jetzt in Gottes Wort in den Blick, voll in den Fokus. So wie unser Gast vorhin, einmal kurzen Scheinwerfer voll drauf. Zweitens, willst du gesund werden? Huaiaiaiai. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Solange ich über diese und ähnliche Geschichten in der Bibel stolpere, dienstlich oder auch privat, schwillt mir der Kamm. So, am Anfang zumindest, beim ersten Mal, bevor man dann tiefer drüber nachdenkt. Ist diese Frage nicht überflüssig oder schlimmstenfalls zynisch? Was für eine Frage. Ist doch klar, dass ein Kranker gesund werden will, ein Blinder wieder sehen, ein Lahmer gehen, ein Ausgezehrter zu Kräften kommen will. Oder nicht? Und doch fragt Jesus, willst du gesund werden? Als müsse der Kranke vor allem eins wollen. Die Medizin heute hat den Zusammenhang neu entdeckt. Leib und Seele gehören irgendwie zusammen. Man versucht das mit tatsächlichem und vegetativen Nervensystem, Sympathikus und Parasympathikus, Nervenmeridiane, deren Punkte mit anderen Punkten verbunden sind, zu erklären, um zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Leib und Seele gehören zusammen. Beispiel, und die kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt erstens körperliche Krankheiten, die kommen von einer kranken Seele. Da hat es eigentlich gar keinen äußeren Anlass gegeben. Und es gibt umgekehrt seelische Erkrankungen, ausgelöst durch eine Krankheit des Körpers. Und das ist ein uraltes Phänomen, das wussten schon die Römer. Zitat, ich habe nur leider nicht rausfinden können, ob von Ovid oder sonst wem, aber das ist bekannt. Bitten sollte man darum, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist sei. Das ist eben nicht nur Turnvater Jan, sondern schon 2000 Jahre vorher, schon im antiken Rom überliefert. Man sollte sich darum kümmern, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist sei. Also da ist ein Zusammenhang. Was unseren Mann am Teich Bethesda angeht, ob zuerst die körperliche Erkrankung da war oder die seelische, ob vielleicht eine Schuld sogar krank gemacht hat, weil Jesus ja hinterher sagt, er soll nicht mehr sündigen, ob das eine eigene Schuld war oder die eines anderen an ihm, wir erfahren es nicht wirklich. Aber Jesus macht deutlich, das erfahren wir sehr klar, du musst wollen. Es muss dein innerster Wille sein, gesund zu werden. Das ist keine zynische und auch keine rhetorische Frage. Ich behaupte, wenn der Kranke sich nicht so verhalten hätte, wie er sich verhalten hat, hätte Jesus auch weitergehen können. Denn er tut nichts ungefragt und er zwingt uns nichts auf. Nicht mal unsere Gesundheit, nicht mal unser Seelenheil. Der Kranke antwortet. Und in diese Antwort hat es in sich. Herr, ich habe keinen Menschen. Punkt, Punkt, Punkt. Der Rest ist mir jetzt mal ganz egal. Ich habe keinen Menschen. Das heißt so viel wie, ich will doch gesund werden, wieder laufen können. Aber wer bringt mich dahin, wenn das Wasser sich bewegt? Keine Diskussion der Anamnese und Diagnose. Was hat er eigentlich, warum und wieso schon so lange, spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt wird die ganze Misere deutlich. Es ist nicht allein die Krankheit, dass er nicht laufen kann. Es ist vor allem die Einsamkeit. Und Einsamkeit kann krank machen. Und Krankheit macht einsam. Das nennt man einen Teufelskreis. Schuld kann krank machen und auch einsam, um noch einen draufzusetzen. Wie gut, wenn dann jemand sieht, den Kranken anspricht, den Kummer wahrnimmt, aushält. Und bleibt. Wenn eine Hilfe anbietet, beim Einkaufen, beim Gang zum Arzt, zu Behörden, zu Verhandlungen mit der Krankenkasse. Oder wenn einer oder eine ganz schlicht und einfach die Hände faltet und betet. Mit dem Kranken oder auch für ihn. Ja, manchmal ist da die Frage im Raum, willst du gesund werden? Was könntest du tun, um die Situation zu verändern? Als Kranker, Betroffener oder als jemand, der einen Kranken wahrnimmt? Was könntest du tun? Und möchtest du dir helfen lassen? Warum diese Frage von Jesus nicht frech ist, liegt in meinen Augen daran, weil auch Heilung eine Veränderung ist. Eine existenzielle, eklatante Veränderung meines Lebens. Erst recht aus Grund einer chronischen Erkrankung. Und wir Menschen, also ich rede ja wieder nur von mir, können manchmal sehr träge sein in unseren Denk- und Handlungsgewohnheiten. Die Frage ist berechtigt, willst du eigentlich wirklich gesund werden? Drittens, steh auf und geh. Das Wunder geschieht. Steh auf, nimm dein Bett und geh, sagt Jesus. Sorry, aber schon wieder eine unglaubliche Zumutung. 38 Jahre lang liegt er schon da, der Kranke. Und jetzt mutet Jesus ihm diese ungeheure Kraft zu, aufzustehen, auf eigenen Beinen zu stehen, selber zu gehen. Nur aufgrund dieser Begegnung, nur weil der das sagt, von dem wir gleich noch hören, der Kranke weiß nicht, wer das ist, nicht Zachäus, nicht Bartimäus. Na, die genau wussten, dass da der kommt, der von sich sagt, der Menschensohn zu sein. Dieser Mann hat überhaupt keine Ahnung, wer ihn hier so freche Fragen stellt. Und der Kranke nimmt tatsächlich seinen ganzen Mut zusammen, der in dieser Begegnung liegt. Die ganze Kraft, die, anders kann man sich's doch nicht erklären, von Jesus ausgehen muss. Und das Wunder geschieht. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin, schreibt Johannes. Keiner kann sagen, wie sowas funktioniert. Wie sagte unser Neutestamentler immer, Wunder sind zum Wunder da und nicht um erklärt zu werden. Naja. Meine Denke ist, Wunder in der Bibel bedeuten nicht unbedingt, dass hier zwangsläufig, weil sonst wären es ja keine Wunder, Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt werden. Ich würde ganz schlicht und einfach behaupten, so ähnlich wie eben bei diesem Wasserbewegungsversuch, Wunder zeigen, wozu die Liebe Gottes fähig ist. Das ist der Punkt. Nicht die Physik, nicht die Chemie, nicht die Biologie, sondern die Fähigkeit von Gottes Liebe. Im Betroffenen und in dem Menschen, der hier jemandem was zuspricht. Und wenn man so denkt, dann kann man sich doch nur noch wundern, im Sinne von dankbar werden und sich freuen. Komisch, dass den Menschen das damals, dem Kranken und den frommen Juden nicht gelingt und mir heute manchmal auch nicht. Und denn dann ist da ja noch ein Wunder. Jesus durchbricht das Recht des Stärkeren. Wenn wir mal zwischen die Zeilen gucken, was hier eigentlich abgeht. Er macht auf gut Deutsch den Teich überflüssig. Wenigstens für dieses eine Mal. Er wird selbst zum Heiler. Theologisch ausgedrückt, eine neue Welt scheint auf, deutet an, was in Ewigkeit mal Dauerzustand sein wird. Nichts Geringeres als das passiert hier gerade. Und hier und jetzt darf dieses ewige Aufleuchten schon Programm sein. Nicht garantiert, nicht automatisch, aber nur, wenn wir uns darauf einlassen. Das macht Jesus deutlich. Willst du? Und dann passiert's. Also, auf unsere Situation in der Gesellschaft und Gesundheitspolitik bezogen, nicht jeder ist sich selbst der Nächste, sondern einer hilft dem anderen. Einsamkeit wird überwunden, Gemeinschaft erfahrbar, ein heilsames Erlebnis, so oder so. Ich sagte es schon, das Tragische ist nur, der Gelähmte merkt gar nicht, wer ihn gesund gemacht hat. Tut einfach, was der Fremde ihm gesagt hat, nimmt sein Bett und geht. Später muss Jesus ihn dann wiederfinden im Tempel und mit ihm reden. Komischer Kranker? Ich habe an dieser Stelle der Predigtvorbereitung mal meinen Computer zur Seite, also die Tastatur, und reflektiert und gedacht, was wäre, wenn? Und ich bin zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen. Das könnte mir auch passieren. Ich fürchte, das könnte mir auch passieren. Da steht er vor mir, der Heiland, macht mich gesund und ich merke das nicht. Weil ich andere Erwartungen habe an Menschen, an Medizin, an Hilfestellung, an mein Leben, wie ich es mir vorstelle. Und nur wenn das passiert und ich vorher dachte, das kann nicht sein, dann merke ich das. Aber wenn das anders läuft, das Ergebnis ist dasselbe, dann kann es aber sein, dass ich das auch nicht merke. Was ist zum Beispiel, wenn Depression nichts anderes ist, so brutal das klingt, als eine chronische Erkrankung? Wie geht man dann damit um? Und was heißt dann ein Wunder? Weil ich es ein für alle Mal loswerde, wenn es gut geht? Oder weil ich einen neuen Blick dafür bekomme, was die Lebenssituation bedeutet, in denen ich doch mehr Licht als Schatten sehe? Und so weiter und so fort. Da warte ich vielleicht noch immer wie auf die Lottofee, als brächte sie das große Glück und merke nicht, dass Jesus den magischen Tümpel einfach links liegen lässt, mein Medikament oder was auch immer und mein Heiland geworden ist. Manche fragen dann natürlich, ich auch, ob überhaupt sein kann, was nicht sein darf. Fromme Juden damals protestieren, das auch noch am Sabbat. Merken wir, wo das Problem ist? Da wird einer gesund, da müsste man eine Party schmeißen. Und welches Fest als das Sabbatfest, wo man ein neues Leben, den Beginn eines neuen Lebens feiert, wäre geeigneter, als diesen Kranken zu nehmen und zu sagen, komm, feier mit, das ist doch genial. Die erste Reaktion ist, das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wo man doch nicht arbeiten darf, weder Wunder tun und auch schon gar nicht sein Bett tragen. Also man möchte ja loslachen. Das kann Dieter Nuhr und wie die Comedians alle heißen, gar nicht besser machen. Ist aber so. Und gucken wir jetzt bitte nicht auf die Juden. Das ist menschlich. Weil es nicht in unsere Vorstellungswelt passt, was Jesus hier macht. Das ist das Problem. Andere feiern den Sabbat und denken daran, wie alles begann. Ja, überlegen wir es nochmal. Erzählt nicht der Sabbat von der Freude Gottes? Zitat: In seiner Ruhe freut sich Gott seiner Schöpfung. Er ruht am siebten Tag, um alle seine Werke zu vollenden. Sünden vergeben, das Böse überwinden, Krankheiten heilen. Aber wehe, wenn sich das ausgerechnet am Sabbat wiederholt. Das geht gar nicht. Fragen wir uns, was passiert, wenn Jesus unser Ordnungssystem durchbricht? Viertens und letztens, geh hin in Frieden. Wenn Christen feiern, dann erinnern sie sich auch an die großen Taten Gottes, wie die Juden. Wir denken daran, dass Gott Mensch geworden ist, hören Geschichten, die von Jesus erzählen, so wie heute vom Kranken am Teich Bethesda. Wenn wir Gottesdienst feiern, denken wir an den Mensch gewordenen Gott, Jesus Christus, lebendig, mitten unter uns, jetzt hier, durch seinen Geist und durch sein Wort. Das glauben wir doch, oder? Wir lassen uns von ihm ansprechen, hören ihm zu und lassen uns neuen Lebensmut schenken, wenn wir sein Geschenk denn auch annehmen wollen. Steh auf und geh, sagt Jesus, und manche Krankheit heilt. Oder eine Last wird leichter, da ist auf einmal ein Weg, eine offene Tür. Die neue Welt Gottes scheint auf. Offenbarung drückt es so aus, wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Schmerz, noch Geschrei. Also, steh auf, nimm dein Bett und geh. Wie auch immer die Krankheit heißen mag, die dein Körper oder deine Seele gerade hat. Natürlich stellen sich noch zwei Fragen. Gilt das nur dem oder gilt uns das überhaupt auch dir und mir? Und wollen wir überhaupt geheilt werden, du und ich? Es ist Sonntag und Jesus will helfen, wenn wir uns helfen lassen wollen.